Soll ich einfach loslegen?
Ja, jetzt wo wir schon hier sind, ja.
Bietet sich an, ne? Wo wir uns hier zufällig über den Weg gelaufen sind. Jetzt
zufällig gerade. Yes.
Future Limited, neue Ausgabe. Herzlich willkommen. Wir haben euch versprochen, dass wir euch durch diesen düsteren Corona-Winter bringen mit möglichst viel Science-Fiction und dass wir uns häufiger mal wieder vors Mikrofon setzen, worauf wir auch Bock haben, weil das ja auch für uns eine Freizeitbeschäftigung und ein großer Spaß ist. Jochen und ich würden sonst einfach mehr miteinander telefonieren. Dann können wir es auch direkt so machen. Jochen Dreier und Max von Malotki sind hier. Tag.
Hallo.
Ja, und für heute haben wir uns so ein bisschen so eine, im Grunde so eine Neuigkeitenfolge zusammengestrickt, weil wir gesehen haben, es passiert einiges, es kommt einiges, es sind ein paar Sachen auf dem Programm, es gibt ein paar kleinere Tipps und wir haben da jetzt irgendwie keine große Metafolge draus gestrickt, sondern gesagt, ach komm, das freut euch bestimmt auch, wenn ihr einiges davon erfahrt und wenn ihr euch schon mal Dinge in den Terminkalender eintragen könnt oder mal in der Buchhandlung vorbeigucken könnt. Und da haben wir einiges Schickes gefunden.
Ich finde auch, dass es ein bisschen so eine, also außer, dass es natürlich total Spaß macht, darüber zu sprechen, aber wir müssen auch so ein bisschen überbrücken, weil wir auch wieder über Mandalorian und über Discovery sprechen wollen. Und aber wir wollen erst noch ein paar Folgen erstmal abwarten und gucken, wie es sich entwickelt. Vielleicht, um vielleicht anzufangen mit, vielleicht geben wir so ein bisschen Zeit mit den jetzigen großen Science-Fiction Serien, die gerade laufen, schauen die noch, weil dann am 16. Dezember kommt eine, schwer zu sagen, doch eigentlich ja vorher Lieblings-Science-Fiction-Fernsehserie gewesen ist, bevor Mandalorian rauskam. Es kommt, kurz gesagt, es kommt die neue Staffel von The Expanse auf Amazon Prime und ich bin super gespannt, weil die Staffel 4 durchwachsen war, aber mich positiv hinterlassen hat. Ich fand die insgesamt gut. Es war auch schwierig.
Warte mal, was war denn das nochmal? Das war, die sind auf so einem Planeten, das war mehr wir sind auf einem Planeten und haben da so ein Basecamp und haben ein bisschen was zu erforschen, aber es ging viel ums Überleben, ne? Das war
richtig,
das doch.
Richtig, genau. Es war dafür, dass jetzt sozusagen alle Möglichkeiten offen sind, also unglaublich viele Welten plötzlich erreichbar sind, haben sie sich erstmal auf eine Welt konzentriert und ein bisschen auch und das ist eigentlich ganz interessant, wie sich sozusagen der Mars entwickelt hat, dadurch, dass der Mars ja eigentlich, also die ganze Gesellschaft auf dem Mars hat ja davon gelebt, dass sie den Mars terraformen und dass sie ihn belebbar machen, dass sie ihn zu einer zweiten Erde machen, das ist die Mars-Gesellschaft und nun kann halt jeder sich ein Schiff schnappen, durch eins der Wurmlöcher quasi fliegen und sich einfach reine erdähnlichen Planeten suchen und dort halt.
Vor allen Dingen jeder sich ein Schiff schnappen, finde ich übrigens immer gut. ja. Weil das ist so, die Vorstellung, das ist halt für jeden möglich. So wie du dir ein Auto chartern kannst, kannst du dir ein Schiff schnappen. So ist es natürlich auch. Und ich denke immer so, Alter, wer hat denn von euch die Kohle, sich so ein teures Raumschiff leisten zu können? Das ist immer so, wie wenn sich jemand ein ganz großes Auto kauft. Dann denke ich immer so, Alter, wie machst du das denn? Das kostet doch so viel Geld. Ich frage mich immer, ob man sowas dann leasen kann. Also jetzt mal ganz im Ernst, wenn du Raumschiffe verkaufen würdest, jetzt mal, gehen mal von einer ganz normalen Welt aus. Du verkaufst...
ja.
Richtig. Und wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du
verkaufst... Wer ist
verkaufst,
der Kunde für die Space Utility
Vehicles?
Die
mit den großen Reifen, ja. die Space Utility Vehicles, die SUVs. Wenn du Raumschiffe verkaufst, gibt es sowas wie Leasingmodelle? Weil wenn du sagst, ich fliege durch dieses Wurmloch da, was für Garantien hat der Typ überhaupt, dass du dann das Ding weiter abbezahlst? Wahrscheinlich gehst du einfach verloren, ne? Also, das kann ja auch passieren. Ist ja hochriskant. Ist das dann sowas wie, ja, wir möchten Ihnen gratulieren zu Ihrem neuen Raumschiff, aber Sie wissen, aufgrund der Vertragsbedingungen dürfen Sie mit Leasing-Flugzeugen und Leasing-Weltraum nicht das Sonnensystem verlassen? Wenn wir mal auf die Normalität eingehen, tun wir mal so, als hätte jeder ein Raumschiff zur Verfügung. So einfach ist es nun auch nicht.
Aber pass auf, aber es würde sich, glaube ich, trotzdem noch. Ich glaube, wenn du halt auch, also vorher war es ja die Möglichkeit, das Sonnensystem zu verlassen, sehr gering. Also, und ich glaube, da konntest du theoretisch für so ein Chartermodell, damit du einfach mal irgendwie deine eigenen Routen machen kannst, vielleicht auch als Logistiker eher deine Flotte charterst, anstatt sie selbst zu finanzieren, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Sinn machen würde. Outgesourced wird. Also es gibt welche, die haben diese ganzen Raumschiffe und die leasen die nur und wenn sie dann am werden sie für irgendwelche Logistiker, irgendwelche Frachter oder so genutzt und vielleicht gehen sie danach dann, keine Ahnung, noch in den Verkauf ein paar. Und damit halt irgendwelche kleinen Schmuggler oder Belter oder sowas in der Art irgendwie dann noch so ein paar alte Frachter kaufen, die so ein bisschen über ihre Zeit sind. Also
ich stelle mir immer vor, dass es wahrscheinlich für mich dann genauso wäre, wie es jetzt auch ist. Ich rufe dich an und sage sowas wie, Jochen, ich wollte mir gerade ein Car2Go zurücknehmen, aber es hier auf dem Mars ist natürlich jetzt wieder um die Uhrzeit kein Raumschiff zu kriegen.
Ja.
Verstehst du?
Ja.
Und dann musst du die U-Bahn nehmen, die es natürlich nicht gibt. Also ja, so wird es wahrscheinlich laufen. Anyway, also Expanse, Staffel 5, erscheint am 16.12. Und wir sind gespannt, ob es ein bisschen besser werden wird als die letzte. Ich fand die letzte auch okayisch. Ich weiß, dass Staffel 5 auf dem Buch basiert, das Nemesis Games heißt. Das habe ich auch gelesen. Und deswegen weiß ich auch ein bisschen, was drin vorkommen wird. Und wir haben auch einen Trailer für euch in den Shownotes. Da könnt ihr schon mal so einen kleinen bombastischen Überblick bekommen, worum es gehen wird. Und ich muss dir sagen, Jochen, ich bin 50-50. Auf der einen Seite gibt es Anteile in dieser Geschichte, die ich besser finde als ganz viele andere Anteile in den anderen Büchern. Auf der anderen Seite gibt es auch welche, die ich total langweilig finde. Ich bin bei dem Buch und dann wahrscheinlich auch bei der Serie hin und her gerissen.
Ich habe das Buch ja nicht gelesen, ich habe beim Trailer ein das Gefühl gehabt, meine Güte, das wird aber eine Menge. Und ich weiß nicht, ob das in dem Buch ähnlich ist. Also und eine Menge einzelne Stories, die sie in dem Trailer schon aufmachen. Was mich gefreut hat, ist, dass es offenbar eine Vergangenheit, Geschichte, also eine Backstory für Amos Burton gibt, den von dir sehr gemochten Teddy.
Sehr gut gesehen, sehr gut gesehen. Genau. Ja.
So, da denke ich, cool, weil das fehlt so ein bisschen. Da haben wir noch nicht so viel Backstory in den vier Staffeln gehabt. Und es ist eine spannende Person und da sind wir schon sehr gefolgt. Und da will man ja eigentlich auch ein bisschen mehr wissen, wie ist er so geworden, ja? Wo sind die Tätowierungen her, so ungefähr. Aber es ist insgesamt ja für mich schwer zu überblicken. Was ist das, was dem Buch nicht, also wo du gesagt hast, das gefällt mir nicht so?
Also es gibt grundsätzlich hast du recht, weil du sagst, es ist viel drin. Was in dem Nemesis Games Ding passiert, ist so ein bisschen tatsächlich die Backstories der einzelnen Charaktere unseres Lieblingsraumschiffes werden erforscht. Und es ist so ein bisschen so, man kommt mit dem, wie früher, ne? Man kommt mit dem Schiff nach Hause in den Hafen und dann erledigt jeder erstmal so ein bisschen sein Ding. Ich muss dahin, ja, Captain, wir sehen uns später, ich mache erstmal das. Und in dem Buch war das dann eben so, dass das so verschiedene Stränge waren und hinterher kommen die halt wieder zusammen. Der, den ich sehr mochte, das hast du nun richtig rausgegriffen, war der Amos Burton und seine Vergangenheit, die auch so ein bisschen ein Kurzband aus diesem Universum von The Expanse, der heißt The Churn. Da wird das auch nochmal ausführlicher erzählt, Amos Burtons Vergangenheit. Das spielt eben eine große Rolle. Und das andere ist aber die Vergangenheit von Naomi Nagata, die ja auch mit auf dem Schiff ist und die einen Sohn hat. Und das ist so ein bisschen so eine Verflechtung mit ihr und ihrem Sohn und dem Vater, der so ein bisschen der Revolutionär in dieser Staffel sein dürfte, Marco Inaros, und dem Konflikt, der sich daraus ergibt. Und ich weiß nicht, in dem Buch habe ich immer die Tendenz gehabt zu denken, wow, cool, Burton, Amos Burton Story, Amos, geil, ach Mensch, ach so war das, ach so ist der so geworden, ah, toll. Und dann wieder, oh, okay, jetzt kommt wieder die Geschichte mit dem Sohn, okay, hoffentlich geht das jetzt nicht so lang, ne? Muss ich jetzt zugeben, war jetzt nichts, was mich so ergriffen hat. Vielleicht geht das anderen anders, aber das war so ein bisschen das Problem. Aber wie du gesagt hast, als wir uns darüber unterhalten haben, am Telefon schon mal ein bisschen, vielleicht halten sie das ja kurz.
Ja, wenn du das so erzählst, dann habe ich so ein bisschen dieses Gefühl, dass die größte Gefahr bei The Expanse ist, ich hoffe nicht, dass das passiert und bin da eigentlich auch zuversichtlich, ist, dass egal ob jetzt in den Büchern, die ich nicht gelesen habe, oder in der Serie, dass sie das Game of Thrones Problem bekommen, dass sie so viele Stories aufmachen, so viele verschiedene Geschichten, dass es immer schwieriger wird, die zu verbinden, zusammenzubringen. Ja, also und dann zu einem Ende zu bringen, das zufriedenstellend erzählt wird, weil du natürlich irgendwo immer dann Sachen liegen lässt, die du nicht mehr erklären kannst. Ja, gerade wenn du es übersetzt ins Fernsehen, weil du so viel wegstreichen musst, ja, weil du halt einfach auch gewisse Dialoge nicht hast und sowas.
Und die haben auch einfach mittlerweile eine Menge Protagonisten. Das ist ja, halt ist das, was du ja auch sagst, das Game of Thrones Problem. Jeder muss mindestens einen Satz mal irgendwo sagen. Und wenn du allein das erreichen willst, ist irgendwann einfach nicht mehr genug Platz dafür da. Man muss sagen, ich glaube, so wird es nicht rüberkommen. Also für alle, die jetzt irgendwie Sorgen haben, ich glaube, dass gerade sowas wie Amos Burtons Vergangenheit oder so, die werden sich die Zeit nehmen, das zu erzählen, weil die Geschichte ist gut und du wirst nicht das Gefühl haben, okay, da wird jetzt aber ganz schnell durchgetackert. In dem Buch war es nur so, weißt du, ich weiß nicht, kennst das ja manchmal, du hast eine Crew, du hast dich an die Crew gewöhnt, die Crew erlebt zusammen Abenteuer, ja? Mhm. Und dann hast du immer diese Crew und auf der anderen Seite hast du bestimmte Außenstationen, meinetwegen auf der Erde gibt es einen politischen Plot, auf dem Mars oder im Belt und so und dann springst du raus, aber du springst immer wieder zu dieser Mannschaft. Wenn du die Mannschaft aber so ein bisschen auseinanderziehst und die sind nicht mehr zusammen und jeder macht so sein eigenes Ding auf einem anderen Planeten, dann weißt du natürlich, okay, das ganz Große wird jetzt erst weitergedreht werden, wenn die wieder zusammengefunden haben. Und ist diese Einzelstory dann wirklich interessant genug oder ist das nur so Personal Interest? Hm. Und das fand ich in dem Buch teilweise dann so ein bisschen, dass ich dachte, oh, come on, ich will, dass das Raumschiff mit der großen Crew wieder unterwegs ist und wir hier, ne, so.
Ja.
Weil man da auch dran gewöhnt ist. Und muss man mal gucken. Aber ich finde es insofern mutig, als sie einfach immer andere Settings nehmen. Das haben sie bei Staffel 4 ja auch schon so ein bisschen gemacht. Da haben sie gesagt, okay, wir machen es jetzt genau nicht so, dass man jetzt denkt, okay, überall ist alles möglich, sondern wir machen es auf einmal, obwohl, was du gesagt hast, diese Portale alle da sind, eine ganz kleine Einzelstory, eine Survival-Story auf einem Planeten. So. Und ja, dementsprechend kann so oder so sein. Auf jeden Fall sieht der Trailer sehr actionreich aus. Ne? Ja. So wie ich das jetzt erzähle, ist das so Personal Story only. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich glaube, da wird viel gefeiert.
Ja, ich glaube, das möchte ich auch noch mal erwähnen. Das habe ich eben gedacht. Wir haben den eben
mehr Production zusammen Value, ne?
Geschaut nochmal, ja, ganz genau, bevor wir angefangen haben, damit wir uns so richtig
gleichzeitig angefangen.
Gleichzeitig angefangen, ja, ja.
Damit was man halt so macht in Corona-Zeit. Man drückt gleichzeitig auf Play.
Ja. Ja. Aufregend. Ich wollte nur sagen, auf was für ein krass hohen Niveau wir uns für eine Amazon Prime finanzierte, produzierte Science-Fiction-Serie befinden, ja. Also das ist krass. Ich meine wirklich von den Special Effects her, von dem Aufwand her, vom Setting her, von wie viele Schauspieler da natürlich mitmachen, wie groß diese Crew ist und sowas, also die daran arbeitet, das ist immens und das ist krass, ja. Also das ist natürlich auch Jeff Bezos Kohle, der sagt, ich will das unterstützen, aber das, ich bin ein bisschen, also bin immer beeindruckt, wie groß das Production Value ist bei Science Fiction mittlerweile. Ja, da wird echt nicht gespart.
Nee, und die wissen natürlich auch, weil du es vorhin ja gesagt hast mit Game of Thrones, dass sie gucken, ob das nicht ihr Game of Thrones-Ding ist, was sie da aufbauen können. Und es gibt noch Material. Also das ist jetzt, wie gesagt, Nemesis Games. Ich glaube, das ist auch Band 5 für Expanse 5. Also TV und Bücher sind da ungefähr gleich getaktet. Und der 9. und letzte Band, das letzte Buch von Expanse, soll 2021 erscheinen. Also wir haben noch dann quasi 4 Bücher vor uns, die man noch verarbeiten könnte. Ne? Und wenn sie cool sind, machen sie dann noch die The Churn über Amos Burton als kleine Spin-off-Geschichte. Da wäre ich dabei.
Ja, also das letzte Buch schaffen sie wahrscheinlich, bevor Martin irgendwann mal sein letztes Game of Thrones Buch rausbringt, was er wahrscheinlich nie fertig schreiben wird.
Easy.
Ja.
Also auf jeden Fall cool, auf jeden Fall spannend. Ich werde es sicherlich gucken und ich finde, was ich toll finde ist, überleg dir das mal.
Ich finde die Aussage, ich werde es mit sicherlich gucken. Vielleicht nehme ich mir Zeit, mal gucken.
Ich weiß nicht, Science Fiction ist eigentlich nicht so mein Ding, aber nee. Nee, aber wie, ich meine, überleg mal, wann war das letzte Mal so krass, dass du sagst, hey, ich gucke ziemlich parallel während der Wintermonate. Mandalorian, Star Trek und The Expanse und alles sind richtig fette Serien.
Ja,
und zwar also wirklich richtig fett, ne?
Ja. Und halt auch auf 3 Anbietern, ne? Verteilt über, und das sind so die Zugpferde von 3 großen Streaming-Anbietern, die sich halt in den Streaming Wars befinden. Also das ist so.
Vergiss Star Wars. Streaming Wars, baby.
Ja, Streaming Wars. Einzig wirklich spannende.
Absolut. Okay, also TV-mäßig für den Fall, dass ihr noch nicht befriedigt gewesen sein solltet durch Mandalorian oder Star Trek. Und vor allen Dingen, ach so, eine Sache ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Nicht jeder ist so bescheuert wie wir und abonniert irgendwie jeden Streaming-Dienst, um das dann zu gucken, sondern hat vielleicht auch nur den einen und wartet drauf, dass für ihn mal wieder was kommt. Und dann wäre für euch halt auf Amazon Prime auch mal wieder was. Ne? Also das ist auch ganz geil.
Das kommt bestimmt auch irgendwann im Fernsehen, aber das weiß ich jetzt nicht wo. Also im linearen TV,
das kann natürlich sein.
Vermutlich, ja, ja. Ich weiß das gar nicht, aber halt, ja.
Ja, da muss ich sagen, da bin ich echt schon ganz krass weit weg von mittlerweile von linearem TV tatsächlich mal gucken. Das mache ich in der Regel dann, wenn es eine Produktion gibt für, was weiß ich, ZDF, ARD, Arte oder so, wo eine Serie, oft eine Krimiserie oder so, die gut ist, die ich gerne gucken will. Und dann gucke ich die bei denen online, sobald das Ding raus ist. Das mache ich manchmal. Aber selten.
Dann gehen wir vielleicht vom linearen TV über zu linearen Büchern. Es gibt.
Ja, vielleicht ist es die bessere Wahl. Ja.
Ja, genau. Ein gutes oder vermutlich gutes, gut besprochenes auf jeden Fall und von uns auch ein sehr gern gemochter Autor hat ein lineares Buch rausgebracht. Tim Stanley Robinson.
Wir nennen das jetzt nur noch lineares Buch.
Ja. Kim Stanley Robinson haben wir vor nicht allzu langer Zeit auch besprochen, ein Buch, Red Moon, das wir sehr gerne mochten. Kann man vielleicht, also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr nochmal in unserem Archiv nachgucken und die Folge nochmal nachhören, was wir daran so besonders gerne mochten. Und er hat ein Buch rausgebracht im Oktober, das heißt The Ministry of the Future. Und das ist in seinem Kanon auch ein Thema, das öfter vorkommt. Und zwar, ich würde sagen, in Richtung Climate Fiction, also Science Fiction. Und es hat das Schwerpunktthema Clifer hat das Schwerpunktthema Klimakatastrophe, in der wir uns ja eigentlich auch mittendrin befinden. Ganz interessantes Konzept eigentlich.
Total. Ich bin auch gespannt, würde ich mir auch gerne noch zu Gemüte führen. Wollten wir euch jetzt nur nicht vorenthalten, dass das erschienen ist, weil wir nehmen es erst demnächst in die Hand und gucken mal, ob wir dann noch eine Folge drüber machen. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr schon mal reingucken, weil bei Kim Stanley Robinson kann man sich eigentlich, wie Jochen ja sagt, immer ziemlich sicher sein, dass der zumindest ein gutes Buch abliefert, auch wenn es jetzt nicht super brillant ist, aber der hat immer coole Stories am Start, finde ich.
Ja.
Ein anderes Buch, was erscheinen wird am 24. November, also vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es schon da, je nachdem, wann ihr reinhört, ist der neue Roman von Ernest Cline. Und ihr wisst sofort, was der ursprünglich geschrieben hat. Wenn ich sage, wie dieser Roman jetzt heißt, der heißt nämlich Ready Player 2. Und dann wisst ihr natürlich alles klar, dass der Typ, der Ready Player 1 geschrieben hat, eine Story über Gaming eigentlich und über so eine große Liebe zur 80er und 90er Jahre Spielekultur. Super toller Roman, fand ich. Ich weiß, es gibt welche, die sagen immer, wenn ich sage, Ready Player One war geil, dann sagen die so, oh, das ist so für die 80s, 90s Boys so ein bisschen so sentimentales Gaming-Gewichse und dann werden nochmal die besten Highscores erzählt. So, also wirklich, kann ich schon mal einen Kontra bekommen, wo mir echt die Kinnlade runtergefallen ist. Und dann meine ich so, ja, sorry, Guilty Pleasure. Und das Ding ist ja auch verfilmt worden, Ready Player One. Und jetzt kommt eben der zweite Band. Ich muss sagen, Jochen, bin so ein bisschen vorsichtig, weil ich hatte von Ernest Cline das gelesen, was er nach Ready Player One geschrieben hat. Da gab es nämlich schon mal was. Das ist Armada. Und da ging es auch so um Gamer und Gaming und so nach dem Motto, du als Gamer brauchst deine Skills jetzt doch, um dich da irgendwie gegen, ich weiß gar nicht mehr, ob es Aliens waren, wehren zu können und so. Ne? Ja, das war okay, aber nicht so gut. Ich muss sogar hinten drauf gucken, um mich dran zu erinnern, worum es ging. Ne? Nur, dass du so viel weißt, dann weißt du immer schon, was Phase ist.
Ich bin aus einem ähnlichen Grund vorsichtig. Und ich glaube, bevor ich das, also es gibt ja so Bücher von Autoren, wenn Neues rauskommt, das bestelle ich, ohne halt irgendwie mir Gedanken darüber zu machen. Und hier würde ich, glaube ich, sowas nutzen.
So lineare Bücher? Oder
ja, was lineare Bücher von linearen Autoren.
Ja?
Ja, so ein linearer Bestellvorgang in meinem Kopf. Hier würde ich vielleicht sogar mal die Möglichkeit nutzen, so die Leseprobe zu lesen und zu gucken, ob es mich anspricht. Weil meine Angst ist so ein bisschen, dass er halt auch ein ähnliches, also das Thema ähnlich sein wird. Ich fand auch das erste Buch großartig, es hat mir sichtlich viel Spaß gemacht, obwohl ich teilweise halt über eine Zeit gesprochen habe, in der ich zu jung war, das sozusagen als meine eigene Vergangenheit, also für mich ist das alles schon so in Kultur gewesen. Und trotzdem hat es mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich fand auch den Film irgendwie gelungen als Actionfilm, wenn man es will.
Der war okay. Ich fand das Buch besser, aber der Film war okay.
Genau. Der Film war okay. Der war halt krass. Also krasse Special Effects einfach. Also wenn ich an das Rennen am Anfang denke und sowas, also abgefahren einfach. So, genau. Und, aber ich bin so ein bisschen skeptisch auch. Aber ich bin trotzdem gespannt und kann ja auch was ganz anderes sein. Vielleicht schafft er es ja auch, das zu übersetzen sozusagen in eine, ich meine, er hat damals über die 80er, 90er Jahre gesprochen, so Early Gaming, Nerdkultur. Und es ist ja total gewachsen, ja. Es gibt ja eine viel, viel größere daraus. Es ist ja ein Monster-Kultur erwachsen. Und vielleicht kriegt er da ja das hin, irgendwie da auch einen Bezug zu hinzumachen.
Ich glaube, der wird halt, ne, dass der die Charaktere wieder nimmt und wahrscheinlich auch die Welt wieder weiter spinnt, das ist klar. Die Frage ist, wird es einfach jetzt ein geiles Abenteuer sein, was die Leute, die wir da kennengelernt haben, jetzt erleben? Ne? Mhm. Oder ist das sowas, weißt du, was du halt oft hast, das ist ja das, wo ich dann immer vorsichtig bin, du lernst irgendwelche Charaktere kennen und die entwickeln sich auf eine Art und Weise, überwinden irgendwelche Schwierigkeiten und sind dann die Helden der Welt. So, was machst du im nächsten Buch, wenn die Helden der Welt sind?
Richtig.
Ne? Das ist das Schwierige und wenn das irgendwie boring ist, dann hast du halt irgendwie verloren.
Deswegen fand ich, kannst du dich erinnern, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, aber das war auch in so einer Neuheitenfolge, da haben wir ein paar Bücher, die rauskommen, vorgestellt und da gab es ein Buch, das ich von der Grundprämisse total spannend fand und zwar fing das an, also das ging um eine Gruppe Jugendliche, die die Welt gerettet haben gegen irgendwas Evil-mäßiges und dabei sind total viele Leute ums Leben gekommen, aber sie haben es halt geschafft, haben die Welt gerettet und das Buch fängt halt dort an, also danach an und arbeitet quasi die Trauma von diesen Jugendlichen auf. Ja? So, also das, ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Dunkel. Ja, ich verlinke das in den Shownotes, weil ich gucke nach. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das heißt, ist mir nur gerade eingefallen. Aber ich fand die Prämisse so cool. Ja? Das war so eine coole Ausgangsposition. Einfach mal nach dem, wir haben die Welt gerettet, aber meine Fresse, also die Welt ist gerettet, aber halt New York ist flach, platt gemacht und so, 10 Millionen Tote. Ja, also so, direkt danach anzufangen. So, das fand ich ganz spannend, deswegen, ja.
Ich weiß, dass du das damals spannend fandest, erinnere ich mich auch dran, dann dachte ich so, oh, so Postapokalypse brauche ich gerade nicht, ich möchte was Freundliches, auf jeden Fall, ja, das ist nicht so schlecht, wo wir gerade übrigens bei Games in Science-Fiction-Büchern sind.
Gelungener Übergang,
kommen wir doch direkt
Max.
Tatsächlich mal zu, ja, bot sich an. Kommen wir doch einfach zu Games, weil es kommt ein fettes Science-Fiction-Game dann tatsächlich auch endlich mal raus. Ist dieses Jahr irgendwie 1500 Mal verschoben worden und am 10. Dezember, ich klopfe auf Holz, soll es dann auch endlich wirklich kommen, nämlich Cyberpunk 2077, über das wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Und also wenn ihr irgendwie Singleplayer-Science-Fiction-Fans seid und ich glaube auch einen einigermaßen dicken Computer habt, das, was da, ich weiß nicht, hast du ein paar Videos darüber gesehen? Die haben diese Stadt, in der das spielt, ja mal so ein bisschen vorgestellt. Night City. Hast du das mal gesehen?
Ja, also wenn
diese
ich,
Videos?
Genau, also wenn ich dir die Videos angucke, dann höre ich meine in die Jahre gekommene PlayStation 4 hier sehr, sehr laut aufbrausen. Die wird dann immer so richtig laut. Immer so, die wird immer so laut und sagt so, immenses Spiel. So ungefähr klingt die dann.
Ich weiß jetzt gar nicht, was für welche Plattform wann was rauskommt, ob das direkt für die PlayStation oder ob es das nur
kommt.
Bei den PlayStations habe ich mich nicht informiert.
Ich glaube, das kommt für alle gleichzeitig raus. Also auch für die neue Generation, auf die alte und sowas. Also vielleicht ist das auch, warum die es auch verschoben haben, weil die natürlich dann, das sollte eigentlich vor der neuen Generation rauskommen und so. Ja, genau. Das, ja. Also das ist ja alles auch wahnsinnig kompliziert in so einer Mittelphase zu sein. Und ich glaube, am Anfang war das erst für die alte Generation und dann haben sie gesagt, oh Mensch, wir brauchen so lange, dann können wir es ja auch auf die neue machen. Und also, ja, plus Corona. Also, ja.
Ich glaube, das war sogar so, ich erinnere mich, dass es eine News gab, dass sie es nochmal verschoben haben und haben dann gesagt, es ist fertig für den Release für, schlag mich tot, PC und irgendwie die neuen Konsolen oder so. Und wir machen jetzt aber noch unser Polishing für die alten Konsolen, damit die es auch kriegen, ja. Oder irgendwie sowas. Ja, oder es war fertig für PC und noch nicht für Konsolen oder so. Irgendwas war. Und die einen hätten es theoretisch schon spielen können, aber sie wollten noch ein bisschen abwarten, bis das irgendwie alles fertig ist.
Das heißt, irgendwie sowas eine Menge Leute, ein riesen Team, das alles schon gespielt haben. Wo sitzt die? Wo sitzen die? Das finde ich immer so krass, wie in solchen Spielen, wo man so extrem wenig darüber erfährt, wie viele Leute sich an ihre Verträge halten, dass sie halt bloß nichts sagen. Die müssen hart geschrieben sein, die NDAs, weißt du so.
Ja, und vor allen Dingen, aber ganz ehrlich, ich habe ja auch mal schon so ein paar Alphas und Betas von Games mitgemacht. Ich weiß immer nicht, ob man das wirklich will. Das versaut es dir teilweise so sehr, wenn du die ganzen Bugs hast oder wenn du dann eine Storyline kennenlernst, die dann am Ende anders gemacht wird oder irgendeine Art von Game-Mechanik, die dir gefällt, aber am Ende ganz anders gemacht wird und du denkst dann so, oh, okay. Und dann willst du es gar nicht mehr spielen. Du kriegst ja dann teilweise auch Geschichtsfetzen vorgelegt in der Stadt, die schon viel, viel weiter fortgeschritten sind und dann weißt du das schon und du weißt, okay, bis ich da überhaupt nur hinkomme, muss ich 40 Stunden spielen, mache ich nicht. Und so, ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist, by the way.
Ich muss kurz erzählen, dass der sehr talentierte Grafiker, der unsere Grafik gemacht hat, der Patrick, der ist Cyberpunk-Fan. Und der würde das wahnsinnig gerne spielen und freut sich eigentlich auch total auf dieses Spiel. Aber First Person kann er nicht spielen.
Ach.
Dem wird ihn schlecht.
Schlecht?
Ja. Er hat das gibt es ja so, ein paar Leute haben das ja so. Und das ist so für ihn so, why? Warum First Person? Warum? Ja, so, ein Cyberpunk. Ja, also,
Geht mir ein Spiel mit isometrischer Perspektive.
Ja, ja. Ja, okay.
Mit Aufsicht.
Tut mir ein bisschen leid. Na, was soll's. Podcast hören, Patrick.
Das tut mir. Ja. Ja, wir erzählen dir das alles. Jetzt kommt man rein und dann ist in dem Raum noch ein anderer Mann. Und der andere Mann hat eine verrückte Waffe, die pink ist. Und dann ist da eine Bar. Und hinter der Bar steht eine Frau und die bietet uns einen Drink an. Und dann erzählen wir das komplett durch 128 Stunden oder so, die man wahrscheinlich braucht.
Ey, wenn du es durchziehst, kriegst du mindestens einen kleinen Artikel bei Verge oder so.
Mhm. Und eine Klage, weil du die ganzen Inhalte verraten hast, komplett vielleicht.
Ja, so. Und da
weil
kriegst du dann
eine
noch,
Story genau. ist, die du gekriegt hast.
Ja. Interessanten Wikipedia-Artikel auch noch dazu.
Was ich aber spannend finde, deswegen kam ich überhaupt nur drauf, ich hätte eine News gelesen und da dachte ich so, ach guck mal, was sie mittlerweile machen, geil. Cyberpunk 2077 bekommt einen Streamer-Mode und jetzt gibt es ja in anderen Games gibt es ja schon so Modes, wo man die Kamera irgendwie freisetzen kann, um besonders geile Screenshots zu machen und so, sowas kennt man ja. Streamer-Mode, ich weiß nicht, vielleicht hat das ein anderes Game auch schon, aber das Spiel kannst du dann streamen und es ist garantiert keine Copyright-Musik drin, die dann in dem Game vorkommt, damit alle Streamer auf Twitch das spielen können und der Sound nicht rausgenommen wird, weil du irgendein Copyright-Infringement begangen hast. Und das finde ich natürlich, that's the future, Future Limited, right there.
Ja, das ist definitiv die Zukunft, weil du sonst halt einfach Riesenprobleme bekommst, wenn es Upload-Filter oder sowas gibt und du halt bevor so etwas ins Netz gestellt wird und wenn du live streamst, ja, also das müsste ja quasi halt quasi verzögert ausgespielt werden, damit halt kurz geguckt werden kann, ist da halt irgendwie ein Copyright-Problem. Das ist wahnsinnig kompliziert.
Ach so, nee, das wird nachgetestet, glaube ich. Bei Twitch jetzt wird es nachgetestet. Also du kannst ja die Videos dann nochmal abrufen.
Ja.
Mhm. Livestream geht, glaube ich, immer. Aber irgendwann sicherlich auch nicht mehr. Irgendwann wird das so schnell gehen, dann erkennt das das und dann nimmt das
beziehungsweise das die rechtlichen Voraussetzungen ändern sich auch teilweise, ne? Und dann genau, aber es ist einfach halt ein kluger Zug, fertig, aus. Also es ist einfach richtig, das so zu machen, weil Streaming ist so wichtig, so groß.
Ich glaube, da findet mittlerweile dein Spiel statt. Also wenn das Ding rauskommt, dann wird das sicherlich auf Nummer 1 bei Twitch sein, beim Streaming, könnte ich mir gut vorstellen. Und dadurch nehmen viele das überhaupt nur wahr, dass das Spiel jetzt da ist, weil da eben ihre Lieblingsgamer das jetzt auch zocken. Also will ich da mitmachen oder das gucken zumindest. Ne? Super, super strong. Naja, ansonsten news-technisch gibt es noch eine Geschichte, die ich spannend fand. Und zwar gibt es ja immer irgendwelche News, irgendwelche Remakes von alten Science-Fiction-Filmen. Und da wird jetzt tatsächlich einer gemacht, und zwar ein Remake von Short Circuit, den kennt ihr wahrscheinlich unter dem Titel nicht, weil zu der Zeit haben wir in der Regel alle nicht im Original geguckt, sondern ich zumindest auf Deutsch und auf Sat.1 oder so damals. Nämlich Nummer 5 lebt. Dieser Film mit dem kleinen Roboter, der auf einmal lebendig wird, weil er vom Blitz getroffen wird, aus dem Jahr 1986. Der kriegt ein Remake, Jochen.
Ja, das ist ja schön. Also ich freue mich über den Remake, also weil ich finde irgendwie, das ist ein Film, der das durchaus verdient hat, dass man das nochmal machen kann. Obwohl der eigentlich auch immer ganz gut altert. Ne? Das ist ein Film, der immer noch schön ist. Aber vielleicht bin ich dann nicht so nostalgisch drumherum, dass ich denke, wie manche halt sagen, geht gar nicht, ja, kannst halt, manche Filme müssen halt einfach, bloß kein Remake, kann nur schlecht werden, weil der 86 rausgekommen, ja. Ich bin 84 geboren. So. Also das, so, weißt du, also für mich ist das ja schon quasi, als ich den das erste Mal gesehen habe, da war das ja quasi schon wahrscheinlich schon ein 10 Jahre alter Film oder sowas, ja? So.
Wahrscheinlich, ja, klar.
So, ne?
Auf jeden Fall.
Und weil konnte ich ja auch, keine Ahnung, also in der Videothek hätte ich ihn vorher kriegen können, aber sonst musste ich halt auf das lineare TV warten. Und da musste ich
Privatfernsehen
haben. In der
Videothek hättest du ihn schon kriegen können, als du noch 4 Jahre alt warst.
Ja, schon, ne? Aber da, ey, also ich weiß noch, dass irgendwann kam ich eines Tages vom Spielen nach Hause, wahrscheinlich die Kühe reingetrieben oder sowas, habe ich tatsächlich gemacht. Und
what?
Ja, ich komme wirklich vom Land. Und dann kam ich nach Hause und dann gab es einen Videorekorder bei uns, ein Video-VHS-Abspielgerät. Und da weiß ich noch, dass ich zu meinem Vater gesagt habe, endlich sind wir auch mal auf dem Weg in die Zukunft. Ja? Und das, und da ich eine dieser Sätze gesagt habe, schätze ich, dass ich da halt schon wahrscheinlich so zwischen 8 und 10 war. Ja? Also vielleicht auch 7 oder so. Ich habe natürlich schon mit 5 solche klugen, lustigen Sätze gesagt, aber nee, also ich natürlich. Denke, auch die Möglichkeit, überhaupt Videos abzuspielen bei uns zu Hause, war ja begrenzt. Also fing ja dann erstmal an, ne? Ja, also deswegen. Und deswegen habe ich, ich finde den Film schön, aber ich denke auch, warum nicht? Aber irgendwie ist das, es gibt was ganz anderes, was dir, das fand ich lustig, als du das erzählt hast, aufgefallen ist, wer bei Nummer 5 lebt, mitgearbeitet hat.
Ja, ich habe ja jetzt, das liegt glaube ich daran, wie wir uns mittlerweile mit Themen beschäftigen. Das kommt, das habe ich früher so viel nicht gemacht, aber seitdem wir beide zusammenarbeiten, ist es immer so, dass ich so denke, warte mal, ich gucke nochmal, was ich dazu finde zu Short Circuit. Und dann sehe ich so, okay, Eric Allard hat da mitgearbeitet, der hat da die Spezialeffekte gemacht. Was hat denn Eric Allard sonst noch für Spezialeffekte gemacht? Und dann ist das so ein Rabbit Hole, ne? Dann klicke ich da drauf und dann gucke ich so, okay, Allard begann seine Karriere 1979 mit dem Disney-Science-Fiction-Film Das schwarze Loch, und dann steht auf Wikipedia allerdings ohne Namensnennung im Abspann. Da dachte ich auch schon wieder so, Alter, was für geiles Nerdwissen ist da schon wieder untergebracht. Ne? Aber Das schwarze Loch 1979, also wie gesagt, 79 Das schwarze Loch, 86 Nummer 5 lebt, und dann geht das weiter, was der noch alles gemacht hat. Zurück in die Zukunft 2, ja? Mission Impossible, Waterworld, Alien, die Wiedergeburt, Matrix Reloaded, Pirates of the Caribbean, Fluch der Karibik 2,
Snakes on a Plane,
The Last Night. Snakes on a Plane, einer der großartigsten, verrücktesten Indie-Filme. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der ein Indie-Film ist, aber der war auf jeden Fall ziemlich lustig. Und 2017 Transformers The Last Night. So, dann musst du dir mal vorstellen, ein Typ, der all das gemacht hat als Special Effects Mann, 1979 mit dem schwarzen Loch angefangen hat und 2017 Transformers The Last Night. Wahnsinnskarriere. Das habe ich dir erzählt und dann hast du gesagt, Max,
ja,
Max, jetzt bin ich, es durchströmt mich von oben bis unten und ich sage, was ist los?
Naja, das ist immer so. Das ist immer, wenn das schwarze Loch erwähnt wird. Also auf die Gefahr hin, heute etwas nostalgisch zu wirken, weil ich gerade schon von früher erzählt habe, von der Kindheit. Das schwarze Loch ist der Beginn meiner Science Fiction irgendwie, also meiner Begeisterung für Science Fiction. Und das Absurde ist, es ist nicht der Film, sondern es ist die Vinylplatte vom Film. Und die stand bei uns rum. Ja, die Vinylplatte stand bei uns rum, die habe ich heute noch. Ich habe das schwarze Loch auf Vinyl und habe das als Kind immer gehört und habe dann immer nur so durch das Booklet geblättert und da sind so ein paar Filmstills zu sehen, ja. Und so, und dann habe ich dazugehört, habe ich Maximilian Schell zugehört, wie er mir was erzählt hat. Und mit diesen Filmstills und dieser Vinylplatte habe ich mir diesen Film dann erdacht, ja. Und die Bilder, die ich nicht hatte, habe ich mir dann dazu gedacht. Und das ist ein wahnsinnig düsterer Film, ja. Also ich habe davon auch super schlecht geträumt. Das ist ein Disney-Film und der ist wirklich düster. Das hat nichts mit, also das hebt sich extrem ab im Disney-Kanon. Das ist wirklich ein schwarzes, tiefes, emotionales Loch, dieser Film.
Übrigens könnt ihr auch, während wir das alles erzählen, immer wenn einer von uns das schwarze Loch sagt, dann macht ihr ein Trinkspiel draus, ne? Dann immer, dann müsst ihr.
Sie haben schon wieder das schwarze Loch gesagt.
Ja, dann muss einer was trinken. Ja, Tatsache ist, ein Kumpel von mir, der Andi, deswegen hatte mich das auch so getriggert. Mein Kumpel Andi, der ja auch Disney Plus abonniert hat wegen Mandalorian, die haben natürlich auch ein bisschen was so geguckt und ich glaube, Schwarze Loch kannst du da tatsächlich auch nochmal gucken. Ja, und dann meinte er, ja, wir haben das neulich nochmal geguckt und dann meinte er so, irre, musst du dir mal vorstellen, 1979, das ist genau zwischen hier 1977 Star Wars und 1988 Imperium schlägt zurück, also Fortsetzung. So ein Film, so ein düsterer Film und dann der Kontrast, den Star Wars damals ausgemacht haben muss, in der Art und Weise Science Fiction zu erzählen, ja. Zu solchen Produktionen. Das fand ich total spannend, das zu sehen, ja.
Es ist auch, also, ne, der hat doppelt so viel Geld gehabt wie Star Wars, ne, wie Krieg der Sterne. Also, das war halt, sollte auch die Antwort sein. Ja, der hat 20 Millionen damals gekostet. Das war damals, 20 Millionen Dollar war damals doppelt so viel. Und nicht nur halt der Trailer für heutige Filme. Also, wenn man die Möglichkeit hat, den nochmal zu schauen, würde ich das empfehlen. Ich tatsächlich habe auch die Möglichkeit, das habe ich noch nicht getan. Ich kenne den
auf
Film,
Englisch.
Genau, auf Englisch habe ich ihn noch nicht gesehen. Ich kenne den Film sehr, sehr, sehr in- und auswendig auf Deutsch. Ich habe den oft geguckt, weil ich den sehr gerne mochte und weil ich den natürlich dann irgendwann auch gucken konnte und wissen wollte, was ist denn eigentlich, diese Vinylplatte ist ja eigentlich ein Film. Das habe ich irgendwann dann verstanden. Also ich habe es wirklich am Anfang nicht verstanden.
Ich stelle mir jetzt immer die ganze Zeit nur vor, dass du dann da sitzt, so wie mit dem Videorekorder schon, wahrscheinlich war das später, aber du hast dann die Vinylplatte, blätterst du durch, guckst dir die Setfotos an und dann sagst du zu deinem Vater, Endlich sind wir in der Zukunft angekommen.
Vielleicht hatte sie daraufhin gekauft, wer weiß. So, weiß ich auch nicht. Ich müsste immer fragen, warum die überhaupt bei uns war. Also ich habe keine Ahnung, warum das schwarze Loch auf...
Kannst du mir, also zum einen möchte ich darum bitten, dass du auf jeden Fall für die Shownotes ein Foto von dieser Platte machst.
Okay.
Dass, wenn du die noch hast. Ja? Natürlich. Das ist natürlich das Geil. Solche aber Sachen, ich habe so alte Sachen, alte...
Wie du weißt, bin ich umgezogen. Das ist tatsächlich noch in irgendeinem Karton. Deswegen, also es wird ein bisschen, das wird mir sozusagen die Aufgabe geben, direkt aufzuräumen.
Ja. Das ist doch die hervorragende Gelegenheit, um unserem Twitter-Account zu folgen und dann möglicherweise das Foto zu sehen, wenn das dann in einem halben Jahr kommt.
Stimmt. Ja. Irgendwelche Shownotes meinst du, nicht diese? Okay.
Ja. Irgendwie, ich habe nicht gesagt, welche. Ja. Ah ja, auf jeden Fall. Aber das finde ich super. Ich mag solche Geschichten und was Leute dann so für eine Historie haben und wo die so herkommen. Ne? Und stell dir mal vor, du bist in Science Fiction als Special Effects Macher eingestiegen mit The Black Hole und dann hast du Nummer 5 Leb gemacht und danach Zurück in die Zukunft 2. Allein das, Wahnsinn.
Ja, naja. Auch die Entwicklung mitzubekommen, ne, von den Möglichkeiten. Also immer.
Ja, klar.
Also, das ist schon abgefahren. Und in 1979 in Special Effects gewesen zu sein, das ist ja auch, also es sind so komplett, das ist so ein komplett anderes Arbeiten gewesen.
Konntest zum Beispiel du sehr gut mit Pappe umgehen.
Ja, ganz genau. Das Raumschiff nämlich, die Palomino, also das große Raumschiff bei Prost, das Schwarze Loch, ist eines der größten Modelle, das jemals gebaut wurde für einen Science-Fiction-Film. Das ist über 3 Meter lang, sowas. Also es ist auch tatsächlich, das ist halt ein Riesengerät, was damals gebaut wurde, wo dann halt dran gearbeitet wurde. Und ja, keine Ahnung, ob es das wahrscheinlich irgendwo gibt noch. Wahrscheinlich ist das irgendwo ausgestellt im Disney-Museum oder so.
Wer hat das im Keller, das Ding? Ja, das wäre geil, oder? Ja,
schon. Ich leider nicht. Würde ich mal ganz gerne so irgendwie so in meine... Ich habe keinen Raum, der groß genug ist, um das irgendwo aufzuhängen und
auf jeden Fall. Ja. Aber weißt du was? Mittlerweile, das liegt aber auch an Corona, habe ich echt so das Ding, dass ich immer sage, ich hab Bock wieder auf physische Sachen, die wirklich da sind, mit denen physische Dinge, an denen man steht, bei denen man sich trifft und wo man über Sachen redet. Aber es ist interessant, weil das nicht möglich ist, was für neue Sachen sich so entwickeln, wo Leute das kompensieren. Ne?
Ja, also wie ihr wahrscheinlich alle auch gerne und wir auch einfach mal ganz gerne wieder. Ich würde unglaublich gerne einfach mal, Max, mit dir mal wieder ins Kino gehen, ja, und uns auch einfach, weißt du, uns treffen und wir fahren einfach ohne Bedenken nach Berlin und treffen uns in Berlin und gehen da ins Kino.
Teilen uns eine Pommes. Film,
teilen uns eine Pommes, ganz genau. Und ich nehme, weil wir nur eine Gabel, meine Gabel ist mir runtergefallen, dann nehme ich einfach deine auch. Ja, also ihr wisst schon, Normalität. Und das geht halt natürlich alles eben nicht. Und deswegen können wir leider so vieles nicht machen. Aber interessanterweise, wie du schon meintest, ergeben sich halt interessante neue Dinge. Und zwar gibt es, und ich folge da so, also ich bekomme ein Newsletter von dem Center for Science and Imagination von der Arizona State University. Das hat was damit zu tun.
Natürlich bekommst du von denen Newsletter.
Natürlich, natürlich. Ne? Und natürlich. Hat das mit der Arbeit zu tun.
Wer nicht?
Ja, wer nicht. Und das ist ein Institut, die versuchen, fiktionale Elemente, vor allem Science-Fiction-Elemente, zusammen mit aktueller Forschung zu bringen und bringen immer halt Wissenschaftler und Autoren zusammen und die unterhalten sich dann über verschiedene Konzepte. Das ist total schön. Das ist ein schönes Konzept. Ich mag sowas sehr gerne. Und die haben etwas, das heißt Science-Fiction-Dinner. Normalerweise treffen die sich immer offline, gucken einen Film, gucken irgendwie einen Ausschnitt aus einer Serie, einen Kurzfilm oder sonst was und sprechen dann darüber, essen dabei was und treffen sich. Das findet natürlich in Arizona statt. Und da das alles jetzt auch gerade nicht geht, oder oftmals sind sie auch einfach vernünftig genug, das nicht zu tun. In Arizona treffen sie sich auch online über Zoom und gucken dann einen Kurzfilm und sprechen darüber. Und das ist offen. Und dann können wir sozusagen auch alle aus Europa teilnehmen. Und das finde ich zumindest schön. Das ist am 4. Dezember und dann guckt man erst einen Kurzfilm. Ellipse heißt der, den verlinke ich auch, wenn ihr da nicht teilnehmen wollt, aber den Film vielleicht gucken wollt. Der ist bei YouTube, ich verlinke den in den Shownotes. Und danach ist dann auch die Iliana Rain, die Regisseurin, mit bei Zoom und auch noch eine Wissenschaftlerin, eine Astrobiologin. Und dann kann man einfach ein bisschen über den Film diskutieren. Ich finde das total schön, dass das geht, ja, also dass man jetzt auch irgendwie teilhaben kann an so etwas, weil ich weiß, einfach darüber, dass ich halt mit denen schon mal zu tun hatte, dass es tolle Diskussionen auch immer sind und dass sie tolle Themen haben.
Es ist nur ziemlich spät in der Nacht. Ist irgendwie, es ist weniger möglich und auf der anderen Seite ist dadurch mehr möglich. Ja, ne? Das ist witzig. Ja. Es ist spät in der Nacht, hast du gesagt.
Ja, das ist das Problem. Ne? Also Arizona ist halt nicht ganz Berliner Zeit so ungefähr und deswegen...
Ach so, nicht ganz, ja.
Nicht ganz. Findet halt nach so 2 Uhr nach Mitternacht. 2 Uhr einfach. Um 2 Uhr nachts statt.
Ja. Nee, finde ich gut. Finde ich gut. Ist eine gute Zeitangabe. Ja. Das ist so wie 6:45, 2 Uhr nach Mitternacht. Okay, alles klar. Ist okay.
Neue Zeit.
Ja, gefällt mir. Und sobald es wieder möglich sein wird, also was weiß ich, 2022, dann werden wir uns auch alle mal treffen. Und wir haben ja auch immer Pläne für irgendwelche geilen Zusammenkünfte unter dem Dach von Future Limited. Das werden wir sicher irgendwann mal machen. Ihr Lieben, ich glaube, das war es hier auf unserer Liste auf jeden Fall für heute. Ein paar News und ein paar Geschichten wie immer und melden uns dann auch bald zurück. Sicherlich mit Star Trek und Star Wars. Dann auch wieder mal gucken, was wir zuerst machen und worüber wir reden wollen. Packen dann auch demnächst mal wieder ein paar Bücher an und melden uns, sobald es geht, mit Future Limited. Wir sind raus. Jochen Dreyer, Max von Walotki. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.